Detektor FM. Zurück zum Thema.
Inzwischen schockt mich ja fast nichts mehr, aber das dann irgendwie doch. Selbst in der Tiefkühltheke bei Lidl gibt es jetzt Einhorn. Genauer gesagt Einhorn-Nuggets. So weit ist der Hype also schon vorgedrungen. Wir in der Redaktion haben das als Anlass genommen, mal einen genaueren Blick auf diesen Trend zu werfen. Wieso begegnen uns plötzlich Einhörner nicht mehr nur im Märchenbuch, sondern auf der Schokoladenpackung oder eben dem Tiefkühlpizzakarton? Darüber spreche ich mit Jochen Hörisch. Er ist Professor für Literatur und Medienwissenschaften an der Universität Mannheim und hat ein Buch über Einhörner geschrieben. Guten Tag, Herr Hörisch.
Guten Tag.
Ihr Buch über Einhörner, das ist inzwischen schon ein paar Jahre alt. Damals war von dem Trend noch gar nicht so richtig was zu spüren, glaube ich. Wie haben Sie denn reagiert, als im letzten Jahr dann Einhörner irgendwie überall waren auf einmal?
Naja, ich habe mich gefreut, dass aus Insiderwissen auf einmal so etwas wie eine öffentliche Figur wurde, die ja nun wirklich Hype-Charakter hat. Man freut sich natürlich immer, wenn aus einem Spezialgebiet auf einmal, für mich dann doch ziemlich unerwartet, muss ich sagen, so eine große Konjunktur wird. Aber so unerwartet ist es doch auch wieder nicht. Ich will es gleich gerne begründen, warum das Einhorn wahrscheinlich so ein Comeback hat. Also früher eine Angelegenheit für Gelehrte, für Theologiehistoriker, was weiß ich nicht, was war. Und heute eben wirklich alle Dimensionen der Popkultur und des Kitsches erreicht hat.
Ja, gerne. Wieso ist es denn so?
Viele Gründe. Ich will nur drei nennen. Wir leben bekanntermaßen im postfaktischen Zeitalter. Das Einhorn gibt es nicht. Es passt also wunderbar zur Diskussion um das Faktische und um das Nicht-Faktische. Mein Buch hat deshalb ja auch den Titel, der von Rilke geklaut ist, das Tier, das es nicht gibt. Und dieses Thema, was gibt es nicht, was ist Wahrheit, welche Aussagen sind richtig, ist ja ersichtlich ein zentrales Thema, das wir haben. Wir haben zweitens ein Comeback der Religion und das ist gespenstisch. Und viele vergessen es, aber es gibt sowas wie ein untergründiges Wissen, dass das Einhorn sehr viel mit Religion zu tun hat. Es inkarniert sich im Schoß der Jungfrau Maria, so wie Jesus Christus sich im Schoß der Mutter Gottes inkarniert hat. Und das eine Horn wird häufig auch gelesen als Zeichen für einen militanten Monotheismus. Insofern passt es in die theologisch und religiös aufgeheizte Gegenwart. Und es ist drittens, und das dürfte das Hauptmotiv sein, natürlich ungemein sexy. Man muss ja kein großer Freudianer sein, um auf dumme Gedanken zu kommen, wenn man dieses große phallische Horn sieht und die gute Beziehung, die das Einhorn zu jungen Mädchen unterhält.
Ist das im Endeffekt auch der Grund, warum es zum Beispiel so viele Einhorn-Apotheken und auch zum Beispiel diese Einhorn-Kondome gibt, die sich jetzt im DM-Supermarkt befinden?
Nun, die Einhorn-Kondome muss man nicht weiter kommentieren. Das hängt natürlich mit den phallischen Qualitäten zusammen. Das hätte man gerne, so eine Art, entschuldigen Sie den Ausdruck, Dauererektion. Insofern sind die Kondome schnell zu erklären. Die Einhorn-Apotheke ist auch relativ schnell zu erklären. Jesus Christus ist ein Heilender, ein Arzt. Er kann Tote lebendig machen, Blinde sehen, Lahme wieder gehen lassen. Und er ist der Heilsbringer. Wir haben also diese doppelte Dimension des Heils und der Heilung. Und das Einhorn war das teuerste Pulver, das man kaufen konnte. Noch Luther war abergläubisch genug an seinem Sterbebett, sich ein bisschen Einhornpulver, also ein unglaublich teures Medikament reichen zu lassen. Und das geht auf die alte Geschichte zurück, die Sie im Physiologos finden. Das ist im Mittelalter die Schrift eines Naturkundigen, der alle Tiere charakterisiert. Und da wird erzählt, dass das Einhorn in vergiftetes Wasser sein Horn reintaucht und ein Kreuzeszeichen macht. Und dann ist das Wasser entgiftet. Das Einhorn also spendet ein Antidot, ein Gegengift gegen alles Böse in dieser Welt. Diese Welt ist böse, dagegen tritt das Einhorn an. Und deshalb ist es so unschlagbar populär.
Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele aus der Geschichte des Einhorns, wenn man das überhaupt so sagen kann, genannt. Wo wurde aber dieses Fabelwesen eigentlich erfunden? Oder kann man das überhaupt sagen, dass es erfunden wurde?
Kann man sehr präzise angeben. Es kommt aus dem berühmten indischen Nationalmythos, Mahabharata. Und da ist es eine Fruchtbarkeitsgeschichte. In absoluter Kürze, große Dürre im Land, der Monsun bleibt aus. Die Weisen überlegen, was können wir machen? Und sie sagen, da gibt's doch einen Einsiedler mit einer seltsamen Hirnmissbildung, aber die ganz attraktiv ist. Er hat also ein Horn auf seiner Stirn, der Einsiedler Gazellenhorn oder eben Einhorn. Und den bringen wir zur Königstochter und dann treiben die es zusammen und dann wird's wieder Regen geben. Und listreich bringen die das so weit, dass das Einhorn, das ganz einsiedlerisch im tiefen, tiefen Dschungel, im tiefen, tiefen Wald fern aller Zivilisation lebt, an den Königshof kommt und dann haben sie die große Fruchtbarkeitssymbolik. Das ist die Ursprungsgeschichte. Und dann kommt das Einhorn über Umwege durch einen Übersetzungsfehler in die Bibel. Und dann kann man übrigens auch schöne Wortspiele machen. Sie rufen nicht und sprechen nicht ungestraft mit einem Philologen. Das griechische Wort für Einhorn lautet Monokeros. Und das klingt ähnlich wie Monos Hokyrios, allein der Herr. Es gibt nur einen Gott. Das ist sprachgeschichtlich, etymologisch glatter Unsinn, aber es klingt gut. Und im Lateinischen ist das Einhorn Unicornis. Das klingt ähnlich wie Unigenitus, der eingeborene Sohn Gottes. Und also hat man so Assonanzen, so Gleichklänge, Ähnlichkeitsklänge. Und das Einhorn wird semantisch unglaublich aufgeladen und kriegt sozusagen die höchste Stufe, die es überhaupt haben kann. Es ist ein christusnahes Tier. Es ist so etwas wie eine etwas perverse Christus-Inkarnation. Also es könnte gar nicht einen höheren semantischen Wert haben. Und dann kommt es eben in die Populärkultur schon im Mittelalter rein. Natürlich machen auch Mönche und was weiß ich nicht was ihre Scherze mit dem, was da eigentlich im Schoß welcher Jungfrau vorgegangen ist. Das liegt einfach zu nahe. Aber man darf diesen großen, strahlenden, theologisch hochgereizten Hintergrund des Einhorns nicht vergessen.
Ich höre ganz deutlich Ihre Begeisterung für das Einhorn raus. Was schätzen Sie denn? Wird der Trend noch weitergehen oder wird es bald wieder still um das Einhorn?
Naja, es hat so etwas wie eine Dauerkonjunktur, eine Hintergrundstrahlung. Der absolute Hype wird wie alle Hypes nicht kollabieren, aber irgendwie auslaufen. Und dann wird es einen anderen Hype geben, Drachen und dergleichen mehr. Aber Sie haben es richtig erkannt, ich bin absoluter Einhorn-Fan. Diese Mischung aus philosophischer Qualität, was gibt es und was gibt es nicht, aus theologisch-religiösen Abgründen und aus wirklich einer interessanten und lasziv und frivol gemachten Art von Sexualität und Erotik, die ist unwiderstehlich. Also meine Prognose wäre, irgendwann verläuft sich auch der Einhorn-Hype. Das wird aber der Dauerkonjunktur des Einhorns keinen Abbruch machen und das Einhorn wird ad infinitum Comebacks erleben, wenn es das überhaupt nötig hat.
Einhörner, pink, glitzernd oder auch in Wurstpelle heutzutage, die begegnen uns in letzter Zeit immer häufiger. Was aber die doch sehr unerwartete Geschichte für Bedeutungen hatte, das hat mir Jochen Hörisch erklärt. Er ist Professor für Literatur- und Medienwissenschaften an der Universität Mannheim. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hörisch.
Ich danke Ihnen.
Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm/danke oder direkt auf unserer Website bei Unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.